Wir waren mal im März hier. Wir haben uns richtig gefreut drauf. Ach so. Wie in der Schule. Zu mir persönlich vorneweg ein paar Sätze. Seit gestern bin ich im Ruhestand, auf dem Papier zumindest. Ich bin aber noch nicht im Ruhestand, weil wir noch nicht einmal die Lehrerstunden haben fürs nächste Schuljahr von der Regierung. Also heuer ganz, ganz besonders. Die Situation, sodass ich also auf jeden Fall nächste Woche 2-3 Tage wieder im Dienst bin, noch im Dienst bin, obwohl mein Stellvertreter schon installiert ist. Also auch nur am Papier, ohne Feier und alles natürlich. Er hat einen Schlüssel bekommen von mir, und wo er überall aufsperren kann. Und zu eurer Info vielleicht, das ist der Jörg Herzig, der bisherige Schulleiter von der Siebensternschule bei euch im Ort in der Stadt. Wir kennen uns seit vielen Jahren schon. Ja, immer wieder wurde ich gefragt, in der letzten Zeit: Bernhard, wenn du das gewusst hättest, was das für ein Schuljahr wird, hättest du bestimmt nicht verlängert. Gut, dass wir nicht wissen, was in der Zukunft ist. Kann ich keine Antwort darauf geben, hat sich erübrigt, weil ich habe am Ende des Jahres 2018 einen Antrag gestellt auf Hinausschiebung des Ruhestandes, so heißt es im Beamtenrecht. Und dann kam eben dieses besondere Schuljahr, wo ich viele, viele Kranke hatte, und dann eben Corona. Und ich denke, das war aber richtig so, dass ich da war. Also ich komme mir oft einmal so vor, oder kam mir so vor, wie so ein Felsen, der im tobenden Meer steht. Und das bin aber nicht ich, sondern das ist einfach Jesus in mir und der Heilige Geist und der Vater. Und das gilt für uns alle. Und dann sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema: der Heilige Geist in uns. Gott, der Herr, hatte und hat mit seinem Volk schon immer Pläne. Ihr dürft da immer mithören jetzt. Ich gehe natürlich zuerst aufs Volk Israel ein bisschen ein. An uns, wir gehören auch zum Volk Gottes dazu, nicht dieses Erste, das Erwählte da, sondern die Heidenchristen, so heißt es in der Elberfelder Bibel. Er hatte und er hat mit uns Pläne. Und ich fasse das mit meinen Worten zusammen, dass er uns begegnet und dass er uns auch Gutes tut. Und wir schauen jetzt zunächst ins Alte Testament, zweites Buch Mose. Paar Stichpunkte: der brennende Dornbusch, der Mose tritt hinzu und dann sagt Gott zu ihm: ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und ich sehe euer Elend, denkt auch an euch, uns geht es ja auch manchmal schlecht, gell? Ich werde euch aus der Gewalt der Ägypter erretten und in ein Land hinaufführen, das gut ist und geräumig, von Milch und Honig überfließt. Und dann haben wir so einen wunderbaren, mächtigen Gott, der führt da 600.000 Männer, und die Kinder und die Frauen sind da gar nicht erwähnt. Das war also weit, weit über 1 Million, vielleicht über 2 Millionen sogar. Damals hatten sie ja viele Kinder. Und er führt die raus. Es gibt nichts, was unserem Gott unmöglich wäre. Auch da sind wir total begrenzt, weil unser Kopf uns was anderes sagt oft. Dann lesen wir vom Pharao, von den Plagen. Und Gott führt sie. Wir lesen von der Wolkensäule am Tag und von der Feuersäule in der Nacht. Die sollten ja teilweise Tag und Nacht marschieren. Haben sicherlich übernatürliche Kraft bekommen auch. Die Ägypter jagen ihnen nach, das Volk rebelliert gegen den Boss, gegen den Mose, den Führer, den Gott eingesetzt hat. Und der Mose sagt: steht und seht die Rettung des Herrn. Das sagt er einfach so. Hat er aber auch nicht gewusst, wie das geht. Steht und seht die Rettung des Herrn. Im Glauben hat er das ausgesprochen. Und dann sagt Gott zu ihm: jetzt haust mal mit deinem Stecken auf das Meer. Das hat er auch noch nie gemacht vorher. Und er teilt sich das Meer und so weiter, ihr wisst es. Sie erleben, wie das Wasser aus dem Felsen läuft. Sie erleben die Versorgung mit Fleisch sogar noch, nachdem ihnen das nicht mehr gepasst hat mit dem Manna. Er war zu trocken. Ja, denke ich mal halt so. Ich ist auch schon gerne ein bisschen flexibel so. Gerne Fleisch mal. Ja, und die Feinde jagten ihnen nach, die Amalekiter. Gott, der Herr, wollte mitten unter ihnen sein und hat versprochen, ich führe euch raus, ich begleite euch. Und dann gibt er die Bauanweisung für eine Wohnung, für seine Wohnung. Ich finde es ja interessant, dass ihr dann darüber sprecht, ihr zwei Hörers. Ja, habe ich nicht gewusst, wird sich sicherlich irgendwie ergänzen. Die Bauanweisung für Gottes Wohnung. Weil Gott wusste, ohne mich schaffen sie es nicht. Ohne meine Gegenwart, wenn ich nicht dabei bin. Sie werden das Ziel nicht erreichen. Das ist jetzt ein Modell in Israel in Originalgröße, Originalmaßen nachgebaut für die Leute, die es interessiert, für die Touristen. Ich selber war da noch nicht dort. Und das ist aufgebaut eigentlich wie der Tempel dann später auch. Da ist also der Vorhof und das Heilige und das Allerheiligste, der Brandopferaltar und die Waschungen. Und da geht es rein ins Heiligtum und ins Allerheiligste, das durch einen Vorhang abgetrennt war. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Ich fasse das mit meinen Worten zusammen. Gott wollte unter ihnen sein und sie begleiten. Das war ein mobiler, tragbarer Tempel. Mit Stangen und allem Möglichen haben die das mitgetragen. Mitten und zwar vorneweg waren ein paar Stämme und dann hat Gott auch genau angeordnet und danach kam der tragbare Tempel, den wir hier sehen und danach waren wieder Stämme und da haben sie es aufgebaut. Zunächst einmal sternförmig. Gott war in ihrer Mitte und außenrum die ganzen Stämme. Später war dann, nachdem da große Aufregung war und Abfall und Rebellion gegen Mose, stand der Tempel der Mobile dann außerhalb des lagernden Volkes, der lagernden Stämme. Und der Mose hat dieses Zelt genannt, das Zelt der Begegnung, weil Gott ihm da begegnet ist. Es heißt, es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt ging, also in das Heiligtum, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Gottes Gegenwart kam dann. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Erwarten wir uns das auch als Christen, dass Gott mit uns redet, nicht bloß mir die ganze Zeit, dass er in unsere Gedanken hineinredet, dass er unser Bibelwort schenkt oder wie auch immer, auf jeden Fall will er mit uns reden. Gilt genauso für uns. Er hat zu Mose dann gesagt, am Eingang des Zeltes, da werde ich euch begegnen, um dort mit dir zu reden, also mit dem Mose, was ich dir für die Söhne Israels auftragen werde. Also da fällt auf, Gott hat mit einem Menschen gesprochen, mit dem Leiter des Volkes und er muss es weitergeben an das ganze Volk. Ist bei uns anders, werden wir noch sehen gleich. Das Zelt war der Sprachort Gottes. Wir leben jetzt im neuen Bund und das heißt nicht zufällig, das ist der bessere Bund. Der Mose musste in das Zelt der Begegnung hineingehen und Gott hat zu einem Menschen geredet und der gab es weiter, habe ich gerade schon gesagt. Im neuen Bund sind wir das Zelt. Wir sind das Zelt Gottes. Das ist absolut genial, das ist unvorstellbar, auch wenn du es nicht spürst. Jedes einzelne Kind Gottes ist ein Zelt Gottes. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 14, Ich lasse euch nicht allein zurück. Ich schlage das jetzt mal auf, weil ich da ein bisschen was zitiere. Ich werde euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Beistand wird auch übersetzt einen Fürsprecher, einen Helfer. Und ganz wörtlich heißt es, und ich finde es so genial, der zur Unterstützung, ich setze das jetzt ein für mich oder für dich, der zur Unterstützung herbeigerufene. Und wer ist es? Der Heilige Geist. Ich lasse euch nicht allein zurück. Jesus hat gewusst, er geht in den Himmel. Und seine Leute sind jetzt alleine. Aber ich lasse euch nicht alleine. Ich schicke euch den Beistand. Und es ging dann los am Pfingstfest. Und es ist so bewegend, wenn man das liest, was Jesus ihnen dann auch so sagt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen, hört mal zu, wir werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm nehmen. Wir sind das Zelt Gottes geworden, wenn wir uns bekehrt haben. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Früher hat Jesus den Jüngern, die Jünger gelehrt und jetzt lehrt uns der Heilige Geist. Jesus ist im Himmel, der Heilige Geist hat die Aufgabe Jesu hier bei uns übernommen. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, ich habe euch Freunde genannt. Ihr seid keine Sklaven mehr. Was machen denn Freunde miteinander? Die reden miteinander, die hören aufeinander, die schütten ihr Herz aus. Ah, da stehen wunderbare Verse. Wenn der Beistand gekommen ist, das dann im 15. Kapitel nach dem Weinstock, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird von mir zeugen. Der Heilige Geist zeugt von Jesus. Es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kann er nicht kommen. Ihr habt es sicher irgendwann schon mal gehört. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er, also der Heilige Geist, hören wird im Himmel, sage ich jetzt mit meinen Worten, das wird er reden zu euch. Und das Kommende wird er euch sogar verkündigen, heißt es hier. Dürfen wir erwarten. Er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht Jesu. Von den Meinem wird er nehmen und euch verkündigen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Okay, soweit mal. Das ist richtig toll zu lesen. Müssen wir immer wieder richtig aufnehmen in uns. Ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich habe mit der Carola ein bisschen nachgedacht, was das bedeutet, wenn du verwaist bist. Viele von euch wissen ja, dass Carola im Heim groß geworden ist und es erlebt hat auch, dieses Alleinsein. Also achtjähriges Mädel ist sie da aus Berlin ins Heim nach Hof gekommen. Alleinsein, Verlassensein, auf sich ganz alleine gestellt zu sein, ohne Eltern. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht wahrnehmen, wenn wir den nicht schätzen, wenn wir den vielleicht ablehnen sogar oder unbewusst, sage ich jetzt mal, bewusst bestimmt nicht, dann sind wir wie verwaist. Ich lasse euch nicht verwaist zurück, sagt Jesus. Und die Jünger, die haben sich verwaist gefühlt, als Jesus weg war. Was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt gehen wir wieder fischen, die waren fertig. Aber Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ja, der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. Ob wir es spüren oder nicht. Und ob wir es wahrnehmen und nützen, sage ich auch, oder nicht. Mit ihm Gemeinschaft haben. Der Paulus hat er diesen Schlussgruß im zweiten Korintherbrief am Ende: Ich wünsche euch die Gnade des Herrn Jesus. Also mit Jesus wird immer die Gnade verbunden, das Vergeben erfahren und so weiter. Mit: Ich wünsche euch die Liebe Gottes des Vaters. Mit dem Vater wird die Liebe verbunden, so wie der Sohn in seine Arme hineinläuft. Und ich wünsche euch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das wünscht er denen, den Christen in Korinth. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Koinonia heißt das griechisch. Und deswegen ist es, denke ich, ganz logisch, dass man darüber nachdenken. Wisst ihr nicht, dass euer Leib oder euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? War das jetzt das schon? Ah ja. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Bei den Korinthern war offensichtlich Unzucht, aber da gibt es noch viele andere Dinge, die vielleicht nicht passen in unserem Leben. Und das sollen wir einfach beachten. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir sollen unseren Körper reinhalten. Geist, Seele und Leib. Das, denke ich, weiß jeder selber, wo er da anpacken muss oder wo, wenn uns irgendwie ja, was passiert, was wir vielleicht nicht wollten und irgendwas was Dummes gesagt haben oder im Streit leben oder nicht vergeben haben. Das wissen wir doch eigentlich. Und dann können wir umkehren. Ja, wir sind beim Heiligen Geist, der in uns wohnt, wie ein Tempel. Wir sind der Tempel geworden. Wir haben keinen mobilen Tempel mehr, wo wir irgendwo hingehen müssen. Der Paulus und der Petrus, die bezeichnen unseren Leib, unseren Körper als irdisches Zelt oder als irdisches Zelthaus. Das steht zum Beispiel im 2. Petrusbrief 1,13. Ich lese mal jetzt vor, was der Paulus schreibt an die Korinther. Der Paulus war ja Zeltmacher, ist ganz interessant, gell? Der hat gewusst, wie das ist mit den Zelten. 2. Korinther 5. Denn wir wissen, schreibt der Paulus, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Hier greift er das ganz konkret auf. Denn in diesem, also in dem jetzigen Zelt, wo wir wohnen, unser Zelt, unser Körper, seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Und dann schreibt er weiter: Ihr lieben Leute, ihr habt das Unterpfand des Geistes in euch, heißt es hier. Die Anzahlung, je nach Übersetzung, wir haben die Anzahlung Gottes auf dieses ewige Zelthaus, auf den Himmel, dass wir das erreichen, das tragen wir in uns. Ihr seid versiegelt durch den Heiligen Geist, lauter so Bilder. Das Siegel kann niemand zerbrechen, außer wir steigen aus. In ihm haben wir ein Erbteil erlangt, heißt es, und es ist der Himmel. Und natürlich auch hier all das Gute, was er uns schenken will. Also der Paulus sehnt sich danach, dem ging es sicherlich viel, viel schlechter. Und wir lesen es ja, wie er verfolgt wurde und bedrängt wurde. Und er hat gesagt, am liebsten wäre ich im Himmel. In diesem himmlischen Zelthaus, das Gott gemacht hat für uns. Ja, obwohl der Heilige Geist genauso wichtig ist wie der Vater und der Herr Jesus, wissen viele Christen viel zu wenig über ihn. Ich war genauso. Ich wusste auch nichts vom Heiligen Geist. Ich habe auch keine Lehre bekommen. Und ich habe dann mit Carola auch angefangen, ganz viel zu lesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, in den Evangelien und auch diese Bibelstellen aus dem Johannesevangelium zum Beispiel. Und wir wissen ja, dass in der Bibel steht, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Der Heilige Geist ist eine Person Gottes, nicht irgendeine so eine besondere Krafterscheinung nur. Das ist Gott selber. Dämpft den Heiligen Geist nicht. Werden wir aufgefordert dazu. Er ist in mir. Und als Bergsteiger habe ich natürlich ein Bergsteigerzelt genommen. Am Abend in der Nacht, das ist also nicht von mir, das Bild, und das ist auf der anderen Seite offen, die haben da eine Lampe dabei. Und diese Lampe ist der Heilige Geist und der leuchtet in uns. Der Heilige Geist leuchtet in uns. Ich bin selber das Zelt Gottes geworden. Und überall, wo ich hingehe und auch dieses Zelt dann hingeht, da ist er dabei. Es geht gar nicht anders, weil er nicht weggeht. Der Heilige Geist in mir, außer ich schicke ihn los. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben wird, heißt es in der Bibel. Die Sünde wider den Heiligen Geist. Er ist überall dabei. Und das soll uns bewusst sein. Beim Einkaufen, wenn ich in die Sparkasse gehe, Carola hat mir das erzählt, und dann tut sich plötzlich ein Gespräch auf am Schalter. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, aber vorher. Und nur so, weil das so ist hier, dieses Licht in uns, ist es vorstellbar, dass in der Bibel steht, ihr seid Salz und Licht. Ihr seid das einfach, das geht ja gar nicht anders, wenn Gott selber in euch wohnt. Oder ihr seid ein Brief Christi und ihr werdet gelesen von den Menschen. Das ist nicht eingraviert auf Stein, die Gegenwart Gottes in dem Allerheiligsten waren ja die Gesetzestafeln. Gell? In unsere Herzen ist das eingraviert, heißt hier in der Bibelstelle, geschrieben in unsere Herzen. Ihr seid ein Wohlgeruch Christi und es geht eigentlich gar nicht anders, weil Gott ja in uns wohnt, auch wenn ich es nicht wahrnehme. Und diese Ausstrahlung, auch die Gott, die er mit uns vorhat. Durch uns soll das Evangelium weitergegeben werden. Das kennen wir nicht alleine, weil wir wissen, dass wir feig sind und dass wir nicht mutig sind und dass wir Gelegenheiten nicht wahrnehmen, wo man hätte vielleicht ganz toll was erzählen können von Jesus, was wir erleben. Er begleitet uns nicht nur wie damals mit dem Zelt, sondern er ist in mir. Ja, warum? Nochmal zur Wiederholung, weil er die Finsternis bei der Bekehrung vertrieben hat in uns. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, bei der Schöpfung war das damals, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns, und das können wir ganz fett unterstreichen auch, alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus sichtbar wird. Und jetzt kommt es, was uns vielleicht oft einmal erschreckt und abhält, wenn wir uns ganz ehrlich anschauen. Diesen kostbaren Schatz, den Heiligen Geist, tragen wir allerdings in einem zerbrechlichen Gefäß. Ist doch so, oder? Wenn wir ehrlich sind, immer wieder. Merkt man das? Aber Gott weiß das auch, sonst hätte er uns ja nicht erwählt. Denn so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Also wir sind wie ein Wegweiser auch für die Menschen. Ich denke immer wieder auch an die Berge mit den Markierungen, mit den Wegweisern. Die Leute sollen durch uns erkennen, wo ist der Weg? Was ist das Ziel in meinem Leben eigentlich, das Allerwichtigste? Dass ich Gott kennenlerne. Und wir denken, jetzt habe ich schon wieder Mist gemacht, jetzt brauche ich schon wieder Vergebung. Das geht doch nicht, der kann doch nicht mit uns was vorhaben, was Gutes. Aber Gott weiß das. Wir hatten einen Handwerker bei uns im Haus und das hat er uns später erzählt, als er dann selber Christ geworden ist, durch uns. Der hat dann zu seiner Frau gesagt, als er mittags heimgefahren ist, wir wohnen außerhalb von Regnitzlos auf 4 Kilometer, er ist wieder ins Dorf gefahren zum Mittagessen, weil seine Frau alles lieb vorbereitet hat. Ich komme schon noch drauf, was bei denen anders ist, bei den Wölfels. Das hat er uns später erzählt. Wir haben von nichts gespürt, dass da was Heiliges war oder so, sage ich mal so, oder Vollmacht oder wie auch immer. Wir haben nicht einmal was gesagt zu ihm. Nein, war nicht die Möglichkeit. Der hat es gespürt. Und das ist dieser Wohlgeruch, das ist dieser Brief Christi, das ist der Geist, der in dir wohnt. Vers Viele haben sich jetzt von mir persönlich ja verabschiedet zu den stückweisen Verabschiedungen, die wir ja gehabt haben, anstatt eines riesengroßen Festes bei mir in der Schule mit Musik und Tanz und was weiß ich, was die alles geplant hatten. Aber dadurch war es viel intensiver und viele kamen zu mir persönlich und haben mit Tränen gesagt, du hast zweimal für mich gebetet und das hat mich so bewegt und da ist was besser geworden. Ja, das war nicht ich, das war einfach Gottes Geist, der hat mich mutig gemacht und mittlerweile machen wir es selbstverständlich, immer wieder. Mit allen möglichen Leuten, das ergibt sich ganz spontan oft. Der Geist Gottes schenkt uns Freude, der Geist Gottes schenkt uns Mut, Kühnheit sogar hast du in der Bibel. Ist mir jetzt wieder ganz neu bewusst worden, ich habe vieles vergessen, aber als dann diese Wertschätzung so rüberkam aus dem Kollegium, aus dem ganzen Haus, habe ich gemerkt, Mensch, unglaublich, das bin nicht ich, sondern einfach Jesus und der Vater und der Heilige Geist. Mir ist auch ganz wichtig, oder war ganz wichtig, auch zu lernen, auf ihn zu hören. So wie in der Apostelgeschichte. Der Paulus hat in der Nacht ein Gesicht gehabt, ein Mann aus Mazedonien sagt, komm herüber zu uns. Der Paulus wollte eigentlich nicht hinüber nach Griechenland, aber Gottes Geist hat ihn da geführt. Und da haben wir zwei gesagt, Carola und ich, Mensch, das wünschen wir uns auch. Wir wollen das auch erleben, dass Gott uns führt, den Weg, den er vorhat mit uns. Und da haben wir darum gebeten. Die Jünger wurden immer wieder neu erfüllt, auch nach Pfingsten noch, das waren die gleichen noch. Die hatten sicherlich auch nötiger als wie wir, uns geht es viel zu gut, wenn sie eingesperrt waren oder wie auch immer. Dann sind sie neu erfüllt worden. Da dürfen wir darum bitten, Heiliger Geist, ich möchte mehr haben, ich möchte erfüllt werden von dir, ich möchte mutig werden. Jeder weiß von euch, was er braucht, denke ich einmal. Auf den Heiligen Geist hören kannst du eigentlich immer, auch wenn du für Menschen betest. Da ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, für sich selber so leise in Sprachen zu beten. Das ist wie so ein direkter Draht zu Gott und zu hören, was macht Gott jetzt, was soll ich dem zusprechen, dann fällt dir vielleicht ein Bibelwort ein. Ich habe mal eine Frau gesegnet, die kannte ich nicht und in meinen Gedanken war, ich frage sie, was die beruflich macht, weil ich habe nämlich im Sinn gehabt, ihre Hände zu segnen, das ist schon ein bisschen komisch, gell? Dann sagt die zu mir, ich bin Krankengymnastin. Dann habe ich gewusst, das passt, gell? Das ist Gottes Geist. Wir haben für einen fast 50-Jährigen, denke ich, war erst vor 2 Jahren, gebetet. Der hat eine schwere Operation vor sich gehabt. Eine lebensbedrohliche Operation. Und er hat gebeten, wir sollen zu ihm kommen und ihn mit Öl salben. So wie es in der Bibel steht. Und beim Segnen hatte ich das Wort, siehe, ich mache alles neu. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ein krasses Wort. Kannst du das echt sagen? Ist das wirklich jetzt von Gott gewesen? Oder hast du dir das selber ausgedacht, was ich mir natürlich gewünscht habe, dass alles erfolgreich ist? Ist ja logisch, gell? Lebensbedrohliche Operation. Siehe, ich mache alles neu. Und mit diesem Wort habe ich ihn gesegnet dann. Als er nach der Operation aufgewacht war, hat er schon gespürt, also er hat noch gelebt, hat er schon gespürt, es ist was ganz Besonderes passiert. Und seine ersten Worte, die ihm dann eingefallen sind, siehe, ich mache alles neu. Hey, du siehst es jetzt schon. Und er ist erheblich eher aus dem Krankenhaus auch entlassen worden. Der Chef hat gesagt, Sie sitzen ja schon wieder auf dem Bett, Sie brauchen nicht mehr bei uns bleiben. Siehe, ich mache alles neu. Das bewegt mich selber unglaublich, sowas. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir alle das lernen, viel mehr noch, sowas zu hören und weiterzugeben. Weil Gott will ja Gutes tun, auch durch uns, durch unsere Hände, wenn wir mit anderen beten und so weiter. So, und jetzt habe ich noch ganz was Besonderes dabei. Eine der ersten Predigten, die ich bei euch gemacht habe, das war eine missionarische Predigt, da hatte ich die Tasse dabei und die gibt es immer noch. Und euer Daniel, Genau, und noch ein zweiter junger Mann, die wollten, dass ich da predige, wenn sie quasi konfirmiert, wie sagt sie da, Sonntagsschule abschließen, genau. Und da hatte ich damals diese Tasse auch dabei. Die haben sich gewünscht, dass der Mann, mit der die Superman-Tasse hatte, dass der predigt zu ihrer Feier. Und das habe ich dann auch gemacht. Die gibt es also immer noch, die liebe ich ganz sehr, meine Kaffeetasse. Ja, ich war früher, ich habe schon immer gedacht, ich bin ein Superman, aber da hat auch, als ich Jesus noch nicht hatte, weil ich einfach alles zerrissen habe, auf die Berge hinaufgerannt bin, trainiert habe wie ein Ochs, bis dass meine Knie weh getan haben, also völlig verrückt. Mir ist auch alles gelungen, aber ich hatte Jesus nicht. Und dann hat das Kultusministerium gesagt, der Bernhard, er muss nach Hof. Wo ist denn dieses Hof überhaupt? Ne, echt? Naja, aber das waren Gottes Wege. Ich kürze das jetzt ab, weil die Zeit läuft ja. Und durch Jesus, durch Carola bin ich ja zum Glauben gekommen, habe ich ja schon immer wieder mal angedeutet. Und die hat auch am Anfang nichts gesagt, aber irgendwie hat das Mädel was gehabt, 21 warst du, gell? Genau. Das hat mich angezogen. Ihr seid ein Wohlgeruch Christi. Und später war sie richtig mutig, was sie mir da erzählt hat, und ich habe gelacht drüber, so ein Schmarrn. Aber Jesus hat gewusst, den brauche ich, den Bernhard, den will ich haben. Ja, und euch ja auch, gell? Ist doch toll. Ja, und diese Tasse, wenn ich die jetzt runterschmeiße, ich passe richtig auf die ist zerbrechlich, oder? Die ist hier. Und so, und jetzt sind wir wieder bei der Bibelstelle. Wir sind ein zerbrechliches Gefäß. Was kann denn ich schon mitbringen, außer dass ich ein Gefäß bin, wie diese Tasse da, die voll sein soll, die Tasse. Ich trinke jeden Tag in der Früh zwei so Töpfe voll, das ist ja ganz schön viel, gell? Voll, überfließend soll man sogar sein. Das ist so ein tolles Beispiel. Wir sollen überfließend sein mit unserem Herrn, der in uns wohnt. Mir mangelt es an manchem, das ist zum Beispiel die Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen. Immer wieder passiert mir das, dass ich denke, ich bin besser und ich würde das nicht so machen. Und das sind so oft einmal meine ersten Gedanken, und ich habe das Jesus, immer wieder mal ist es nötig, dass ich um Vergebung bitte und ihm das sage, Herr, ich brauche da Veränderung. Und was ist das beste Gebet, denke ich einmal? Herr, so bin ich, gebrauche mich, ich bin bereit. Das ist auch biblisch, haben viele gesagt, ich bin bereit. Ich kann mir es zwar nicht vorstellen, weil ich nicht gescheit bin, weil ich nicht gescheit reden kann und was weiß ich, was die alles für Ausreden hatten. Sagt einfach, Herr, so bin ich, verändere mich, gebrauche mich. Ich will dir dienen. Amen.